Ja, ich freue mich, heute wieder bei euch, bei Ihnen sein zu dürfen. Glaube in der Krise, ihr lest es. Und wir haben in der Lesung schon gehört von Schwester Christina, dass es um Glaubensvorbilder geht. Und ich habe mir heute das Glaubensvorbild Jakob ausgesucht. Eines meiner Lieblingsglaubensvorbilder. Gerade deswegen, weil er keine ganz gerade Geschichte hat mit Gott. Und sein Leben, seine Beziehung zu Gott von Vertrauen, aber auch oft von Angst, von Misstrauen geprägt war. Er hat das erlebt, Glaube in der Krise. Und gerade in diesen Tagen können das vielleicht auch manche von uns nachvollziehen, dass man Angst bekommt, wenn man auch so auf die Weltlage schaut oder dass man sich fragt, warum lässt Gott das zu, geht das an Gott vorüber? Und natürlich hat auch jeder von uns seine eigenen Ängste und Nöte. Und ich denke, da ringen wir immer so ein bisschen wie Jakob mit Gott um Vertrauen, um Zuversicht. Und ich glaube, wir können heute von der Geschichte Jakobs mit Gott lernen. Ja, Jakob, das biblische Zeugnis verortet seine Lebenszeit so ungefähr um 1800 vor Christus. Er war eine schillernde Persönlichkeit mit Licht und Schatten. Und von Zwielicht und Schatten gab es da nicht gerade wenig in seinem Leben. Und dennoch war er ein Mann, dessen Name seit unzähligen Generationen mit Respekt und Wertschätzung genannt wird. Jüdische Eltern bringen ihren Kindern Gott nahe als den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Nicht nur die Erzväter, die Urväter Israels, auch wichtige Glaubensvorbilder, auch für uns, denke ich. Und natürlich auch Sarah, von der wir vorhin gehört haben. Die Frauen werden ja oft vielleicht ein bisschen vergessen. Gott selbst hat sich Mose so vorgestellt. Wir lesen das im Buch Exodus, Kapitel 3. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Geschlecht zu Geschlecht. Jakob also einer der drei Urväter Israels, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat. Und einer, der ähnlich wie sein Großvater Abraham und sein Vater Isaak viel falsch und auch einiges richtig gemacht hat. Wir haben es vorhin in der Lesung gehört, Gott schämte sich ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Und ich denke, und das wünsche ich mir auch für uns, und ich glaube, das ist auch so, wenn wir in Jesus auch den Glauben an Gott ergreifen, Gott schämt sich unserer nicht und er möchte gern unser Gott heißen. Jesus verwandte selbstverständlich die Bezeichnung Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Und ebenso die ersten jüdischen Jesusgläubigen. Wir lesen das in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel. Petrus sprach zu dem Volk: Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt. Ja, diesen Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den dürfen auch wir kennen. Denn als Christen glauben wir, dass es derselbe Gott ist, der in Jesus Mensch wurde. So wollen wir uns heute Jakob ein bisschen näher anschauen, den jüngeren Sohn von Isaak und Rebekka und von seiner Geschichte für unsere Beziehung zu Gott lernen. Wir steigen ein im Kapitel 32, um einige besondere Aspekte zu beleuchten. Aber noch ein bisschen, ich gehe jetzt noch ein bisschen zurück in der Geschichte. An zwei Dinge, denke ich, erinnern wir uns aus dem Kindergottesdienst. Das sind immer tolle Geschichten und vielleicht auch von später aus unserer eigenen Bibellese. Jakob betrügt ja seinen Bruder Esau um das Erstgeburtsrecht. Das ist diese tolle Geschichte mit dem Linsengericht. Und dann betrügt er seinen Bruder auch noch um den Segen des Vaters. Das war diese Geschichte mit dem Schaffell, ne, wo der Vater einfach so nicht mehr so gut sehen kann und dann denkt, ach Mensch, das ist mein Sohn Esau, der ist so schön behaart, das muss Esau sein. Ja, Jakob, ein ganz schönes Schlitzohr. Die Bibel gibt ihm auch den Namen dem Namen Jakob die Bedeutung Betrüger. Im 1. Mose 27 lesen wir das. Da sagte Esau: Hat man ihm nicht den Namen Jakob, Betrüger, gegeben? Er hat mich jetzt schon zweimal betrogen. Mein Erstgeburtsrecht hat er mir genommen. Jetzt nimmt er mir auch noch den Segen. Auch im Buch des Propheten Hosea wird Jakobs Name so gedeutet. Wenn man allerdings das hebräische Wort näher anschaut, dann legt sich die Bedeutung Jahwe oder Gott hat beschützt oder möge schützen nahe. Gott hat beschützt, Gott möge schützen. Also trotz aller Schlitzohrigkeit, trotz der vielen Schatten im Leben von Jakob, was wir aus unserem Leben ja vielleicht auch kennen, Gott ist ihm treu und ist ihm wohlgesonnen. Gott hat beschützt, Gott möge schützen. Unserem Kapitel 32 geht voraus die Flucht Jakobs vor seinem zornigen Bruder Esau zu seinem Onkel Laban nach Haran. Auch an diese Geschichten erinnern wir uns vielleicht noch. Und hier wird das Schlitzohr der Betrüger selbst betrogen, nämlich von seinem Onkel. Und nachdem Jakob wiederum seinen Onkel ausgetrickst und sich ein großes Vermögen erworben hat, muss er zurück in die alte Heimat fliehen vor seinem Onkel, zu seiner Familie in Kanaan. Aber auch das ist ein zweifelhaftes Vergnügen, denn dort in der alten Heimat wartet ja sein zorniger Bruder Esau auf ihn. Oder so nimmt es Jakob zumindest an, dass sein Bruder immer noch sehr zornig auf ihn ist. Und an dieser Stelle machen wir jetzt mal eine Tiefenbohrung im Kapitel 32. Kapitel 32, die Verse 2 und 3. Jakob aber zog seinen Weg, also Richtung Heimat, Richtung Esau, der vermeintlichen Gefahr. Jakob zog seinen Weg und es begegneten ihm die Engel Gottes. Und als er sie sah, sprach er, hier ist Gottes Heerlager und nannte diese Stätte Mahanaim. Eigentlich ist Jakob ja auch ein Mann großer Gotteserfahrung und mit großer Sensibilität für die geistliche Welt, nenne ich das mal, die unsichtbare Realität. Denn im Moment der Krise, der Glaubenskrise auch, auf seinem Weg in eine neue, ihm auch etwas angstmachende Zukunft, da schaut er quasi durch Gottes Geist, da sieht er, dass Gott mit seinen Engeln ganz nahe ist. Und die Stätte seiner Gottesoffenbarung nennt er Mahanaim, zwei Lager. Jakobs Lager und Gottes Lager, Seite an Seite. Das ist eigentlich eine grandiose Erkenntnis, die Jakob da hat. Gottes Welt und unsere Welt sind einander näher, als wir das oft glauben. Wir sind von Gottes unsichtbarer Realität umgeben. So hat es später auch Paulus ausgedrückt. Wir lesen das in der Apostelgeschichte 17. Gott ist ja wirklich nicht weit entfernt von jedem Einzelnen von uns Menschen. Denn in ihm leben wir und in ihm bewegen wir uns und in ihm sind wir. Wir sind von seinem Stamm. Jakob, ein Mann, der eine große Sensibilität auch für die geistliche Welt hat und trotzdem nicht alles richtig macht. Aber schon einmal hatte Jakob an einem bedeutenden Krisenpunkt in seinem Leben so eine Sicht von Gott bekommen, als er vor seinem Bruder Esau fliehen musste. Auch da hatte er eine Vision, nenne ich es mal. Das lesen wir im ersten Buch Mose, Kapitel 28. Und Jakob träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Eine große Verheißung, ein großes Versprechen und eigentlich Grund genug, Gott bedingungslos zu vertrauen. Jakob nennt diesen Ort nämlich dann auch Bethel, dieser Ort der außergewöhnlichen Gotteserfahrung, Bethel, Haus Gottes. Und er erfährt hier mitten in der Krise, mitten in der Angst, als er sich verloren und heimatlos fühlt und nachdem er auch Schuld auf sich geladen hat, er darf dennoch in Gottes Haus geborgen sein. Gott ist mit ihm und um ihn. Er geht mit ihm und leitet ihn. Er hat gute Pläne mit Jakob. Aber, das kennen wir vielleicht aus unserem eigenen Leben, wenn die Angst regiert im eigenen Herzen oder in den Gedanken, dann wird es oft irrational. Wir können Gott noch so viel geschaut haben oder kleinere und größere Gotteserfahrungen in unserem Leben gemacht haben. Es gibt immer wieder diese Momente, in denen wir uns fern von Gott fühlen, verloren, ungeschützt. Momente, in denen die Angst entgegen all unserer früheren Erfahrungen mit Gott die Oberhand gewinnt. Ja, im Moment ist vielleicht auch wieder so eine Zeit, zumindest mir geht es so, wenn man die Lage in der Welt anschaut, Krieg im Nahen Osten, in der Ukraine, auch im Sudan, seit vielen Monaten schon, jetzt oft vergessen in den Medien, Überschwemmungen, Erdbeben, Hungersnöte, da gewinnt vielleicht die Angst Oberhand. Und wir können mit Jakob auch ein bisschen mitfühlen, aber auch die Erfahrung machen, wir sind in Gottes Hand geborgen und wir sind in Gottes Haus geborgen. Und an Gott geht die Weltlage nicht vorüber und an Gott geht auch unsere persönlichen Nöte und Ängste nicht vorüber. Aber gehen wir nochmal zurück zu Jakob. Da ist Jakob also nach vielen Jahren in der Fremde, in denen Gott mit ihm war und ihn gesegnet hat, wieder zurück auf dem Weg in die alte Heimat, nach Kanaan, an den Ort, von dem Gott ihm versprochen hat, dass er ihm und seinen Nachkommen eine Heimat und Zukunft schenken will. Aber Jakob kreist um seine Furcht, so habe ich den Eindruck, und nicht mehr um Gottes Verheißung. Er fürchtet sich davor, Esau wieder zu begegnen. Und natürlich hat er auch ein schlechtes Gewissen, zu Recht. Wie wird sein Bruder auf ihn reagieren? Ist sein Zorn in all den vielen Jahren, in denen sie sich nicht gesehen haben, verraucht? Aber zunächst scheinen sich Jakobs Befürchtungen zu bestätigen. Wir lesen das in den Versen 7 und 8 des 32. Kapitels. Die Boten kamen zu Jakob zurück und sprachen: Wir kamen zu deinem Bruder Esau und er zieht dir entgegen mit 400 Mann. Da fürchtete sich Jakob sehr und ihm wurde bange. Es scheint so, dass Jakob Gott nicht ganz vertraut, denn er trifft seine ganz eigenen ausgefeilten Vorbereitungen, weil er natürlich denkt, Esau zieht immer dieser Streitmacht entgegen, um ihn zu vernichten. Und was tut er? Wir lesen das in Versen 8 und 9. Jakob teilte das Volk, das bei ihm war, und die Schafe und die Rinder und die Kamele in zwei Lager und sprach: Wenn Esau über das eine Lager kommt und macht es nieder, so wird das andere entrinnen. Und dann, fast so ein bisschen wie der Zuckerguss auf dem Kuchen, ich hoffe, da tue ich Jakob nicht unrecht, dann betet er aber auch noch und bezieht Gott in seine Ängste ein, nachdem er zunächst mal selber alles unter Kontrolle bringen wollte. Das lesen wir in Versen 11 bis 13. Da sagt er solche Sachen wie: Ich fürchte mich. Oder: Ich bin zu gering. Oder: Errette mich. Also er bekennt seine Schwachheit, er dankt Gott für seine Barmherzigkeit und ruft ihn um Hilfe an. Ich fürchte mich, ich bin zu gering, errette mich. Auch geht Jakob wieder, diesmal im guten Sinne, geschickt vor. Er erinnert nämlich Gott an sein Versprechen ihm gegenüber und sagt: Du hast doch gesagt, ich will dir wohltun. Auch hier sehe ich etwas, das ich für mich anwenden kann in meiner Beziehung zu Gott. Wann immer da unverhältnismäßige große Angst ist oder vielleicht auch verhältnismäßige, gerechtfertigte Angst, aber Angst, die mich lähmt und mich dazu treibt, alle möglichen Ausweichmanöver wie Jakob zu vollführen, vielleicht alles kontrollieren zu wollen, mein Leben ganz alleine bestimmen zu wollen, Pläne zu schmieden, ohne Gott mit einzubeziehen, voll in das Gedankenkarussell einzusteigen und mir auszumalen, was alles Schlimmes passieren kann, mich von Zukunftsängsten lähmen zu lassen und Gott dabei auszublenden. Wann immer das wieder einmal geschieht, möchte ich wie Jakob zu Gott kommen und sagen: Ich fürchte mich. Du siehst die Situation, die mir Angst macht. Meine Kraft reicht nicht, aber deine Kraft ist da. Ich versage immer wieder, aber du bist barmherzig und treu. Ich kann die Welt nicht retten und mich selbst auch nicht, aber du bist der Retter und Erlöser. Und du hast mir versprochen, ich will dir wohltun. Und du hältst auch die Welt in deiner Hand und liebst die Menschen und möchtest sie an dein Herz ziehen. Ich denke, von Jakob können wir auch lernen, da kommen wir dann gleich noch zu, dass wir immer wieder heraustreten können, auch aus dem Kreisen um uns selbst, um unsere Ängste und Gott um Hilfe anrufen und um eine neue Perspektive bitten. Ja, Jakob erscheint ein wenig wankelmütig. Auf der einen Seite trifft er seine eigenen Vorbereitungen, auf der anderen Seite wendet er sich an Gott um Hilfe. Und es scheint mir fast so, als würde er denken: Ich will dir vertrauen, Gott, aber ich habe Angst. Bist du wirklich vertrauenswürdig? Hilfst du mir? Oder muss ich mir wieder selber helfen? Kurz nachdem Gott sein Herz ausgeschüttet hat, da nimmt er sein Schicksal dann doch wieder in die eigene Hand. Und er ersinnt einen weiteren ausgeklügelten Plan, wie er seinen Bruder milde stimmen kann. Mit mehreren Gruppen von Geschenken, die seine Knechte vor ihm hertreiben. Also das sind, glaube ich, alle möglichen Arten von Viehzeugs. Und das soll so ein Puffer sein zwischen ihm und Esau. Warum tut er das? Wir lesen in Vers 21, Jakob dachte: Ich will ihn versöhnen mit dem Geschenk, das vor mir hergeht. Danach will ich ihn sehen. Vielleicht wird er mich annehmen. Dieser Halbsatz, vielleicht wird er mich annehmen, ist mir länger nachgegangen. Denn er zeigt, meiner Ansicht nach, in welcher Not sich Jakob befindet, in welcher inneren Not. Er kann seine Angst eben nicht richtig loslassen und an Gott abgeben. Er kann oder will Gott nicht überlassen, wie die Begegnung mit seinem Bruder verlaufen wird. Das finde ich sehr schade, aber das kenne ich auch von mir. Ich gebe Gott meine Nöte, meine Furcht, meine Ängste hin und im nächsten Moment nehme ich sie wieder an mich und versuche selbst damit klarzukommen. Vielleicht kommt das manchen von Ihnen, manchen von euch auch bekannt vor. Deshalb bin ich so dankbar, dass Geschichten wie die von Jakob in der Bibel stehen, mit all ihren Höhen und Tiefen, mit Licht und Schatten. Denn diese Erzählungen von diesen Ereignissen überführen mich, erinnern mich, bringen mich zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken über mich und meine Gottesbeziehung. Aus ihnen kann ich lernen für mein Leben in dieser Welt, für meinen Weg mit Gott, für mein Handeln in dieser Welt. Nachdem Jakob nun alles getan hat, was in seiner Macht steht, überquert er den Jabbok, den Grenzfluss, der ihn in die neue Zukunft bringen wird. Und da habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Ich habe in der Uni früher einen Professor gehabt, der hat immer Lichtbilder Palästinas gezeigt. Manche erinnern sich vielleicht noch an den alten Begriff Lichtbilder. Und da war dann immer seine Frau drauf. Genau, heute mache ich genau dasselbe. Also das ist, man kann mich zwar nicht mehr kennen, aber so sah ich 2008 aus. Da war ich mit meinem Mann auch im Jerusalem im Johanniterhospiz in einem kleinen Gästehaus, das wir geleitet haben. Und wir haben auch Ausflüge gemacht in die Umgegend, auch nach Jordanien. Und da waren wir tatsächlich an diesem Fluss Jabbok. Ich weiß nicht, ob der heute noch so aussieht. 2008 ist ja schon eine ganze Weile her. Oh. Also ein kleines, beschauliches Flüsschen, der Fluss Jabbok, der fließt in den Jordan, so irgendwo zwischen Totem Meer und See Genezareth, also eine ganz verlassene Gegend eigentlich, aus meiner Sicht zumindest. Natürlich leben da auch Menschen, aber das war jetzt nicht in der Nähe, unmittelbaren Nähe einer größeren Stadt. Und so kann man sich das vielleicht vorstellen, da habe ich mal einen Hirten fotografiert mit Schafen. Vielleicht stellen wir uns so den Jakob vor, er hatte natürlich noch viel mehr Viehherden und eine größere Gefolgschaft, die da mit ihm war und die er dann über den Fluss Jabbok, über die Grenze in das von Gott versprochene Land geführt hat. Ja, das Alte liegt hinter ihm, hinter Jakob, Neues liegt vor ihm und er weiß nicht, wird es gut sein? Kann alles wieder gut werden mit seinem Bruder? Er weiß es nicht. Jakob schickt seine Frauen Lea und Rachel und seine 11 Kinder voraus und er bleibt alleine zurück, mit seinem schlechten Gewissen Esau gegenüber. Wir lesen, dass es Nacht wird und ich interpretiere das jetzt auch mal so, dass es auch die Nacht seiner Angst und Ungewissheit ist, in der er da zurückbleibt. Und das kennen wir vielleicht auch von uns. Manchmal wachen wir gerade, wenn wir nachts aufwachen, dann werden die Ängste groß und wir denken vielleicht an unsere Versäumnisse, an all das Ungeklärte und die losen Enden. Und in der Dunkelheit werden diese Dinge manchmal viel größer, als sie bei Tageslicht normalerweise sind. Wir ringen mit uns selbst, mit unserer Furcht, unserer Angst loszulassen oder ja unserem Misstrauen Gott auch gegenüber. Wir ringen damit, unserem himmlischen Vater zu vertrauen. Wir ringen mit Gott. Von Jakob heißt es, diese berühmte Begebenheit, 1. Mose 32, Vers 25, Jakob blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht überwinden konnte, übermochte, rührte er an das Gelenk seiner Hüfte. Und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach, wie heißt du? Jakob antwortete, Jakob. Er sprach, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Gott tritt Jakob und seinen Plänen, die er aus seinen Ängsten heraus schmiedet, entgegen. Aber Jakob ist noch nicht bereit, loszulassen. Er ringt mit Gott um Vertrauen, um Nähe, um einen Ort, an dem er geborgen sein kann. Aber Gott ringt Jakob die Erkenntnis ab, dass er Jakob alleine nicht weiterkommt, dass er sich nicht mehr auf seine eigenen Tricks und Schliche verlassen soll, um das Leben und seine Ängste zu meistern. Und Jakob, so deute ich es, lässt schließlich seine Ängste los, aber er hält Gott fest. Leider etwas dunkel. Ich habe kein besseres Bild gefunden. Das ist ein Bild von Rembrandt aus dem Jahr 1659. Und er hat zu dieser Szene, dieser Begebenheit seine ganz eigene Interpretation gegeben. Ich finde, irgendwie sieht Jakob hier so aus, als ob er im Ringen mit Gott, durch den Engel symbolisiert, nicht mehr ganz so verloren wäre, sondern endlich zu der Erkenntnis kommt, wer er in Gott sein kann und wie Gott für ihn sein will. Er scheint einen Platz zu finden, einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann. Und aus dem Ringkampf, so sieht man es hier, wird eher eine Umarmung. Noch begreift es Jakob nicht ganz, aber er weiß, er will gesegnet werden von diesem Gott, bei dem er seine Ängste loslassen kann, bei dem er nicht mehr tricksen muss, bei dem er so angenommen wird, wie er ist. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, sagt Jakob zu dem Boten Gottes, ja, zu Gott selbst. Das ist mein Lieblingssatz in dieser Geschichte. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wenn er schon das Kreisen um sich und seine Ängste loslässt, dann muss er doch etwas anderes in seinen leeren Händen halten. Deswegen greift er nach Gott und hält ihn fest, unter allen Umständen. Darin ist Jakob mir ein großes Vorbild. Wann immer ich vor einer großen Herausforderung stehe, an der Grenze zu neuem Land sozusagen, wann immer mein Glaube, wann immer ich mich vielleicht in einer Krise befinde, die mich zutiefst erschüttert, wann immer ich Angst habe vor der Zukunft der Welt, vor der unsicheren Weltlage oder was auch immer, meinen alltäglichen Nöten und Sorgen, meinem Zweifel und Misstrauen, wann immer ich mich in dieser Welt verloren fühle, hin und her getrieben, heimatlos wie Jakob, und wann immer ich zuweilen auch Gott und sein Handeln in Frage stelle, ich will Gott nicht loslassen, ich will Gott festhalten, unter allen Umständen, denn nur mit ihm kann das Leben gut werden und nur mit ihm kann ich in eine gute Zukunft gehen und kann die Welt in eine gute Zukunft gehen. Er hält die Welt in seiner Hand. Jakob darf schließlich erfahren, wie der Bote Gottes ihn segnet. Wir haben es gerade gehört. Du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und er segnete Jakob da selbst. Auch wir dürfen das erfahren, wenn wir uns nicht unseren Ängsten und unserem Misstrauen überlassen, wenn wir Gott immer neu unser Leben anvertrauen, das ist oft ein Ringen, ein alltägliches Ringen, wenn wir ihm unser Leben anvertrauen, sodass er in uns groß werden kann und nicht die Angst, dann erfahren wir Gottes Segen, Heilwerden, Hilfe, Rettung. Noch ein letzter Gedanke, Jakob ist von Gott gesegnet und beschenkt mit einer guten Zukunft. Wir lesen weiter im Kapitel 32, Abvers 31. Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn ich habe Gott von Angesicht gesehen und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf und er hinkte an seiner Hüfte. Wieder durfte Jakob eine große Erfahrung von Gottes Nähe machen und seine Segnungen am eigenen Leib erfahren. Phnuel, Angesicht Gottes, so nennt Jakob staunend diesen Ort. Eine Erinnerung daran, dass er hier eine besondere Gotteserfahrung gemacht hat. Dieses Gedenken daran hat Jakob in seinem Herzen bewahrt. Vielleicht können auch wir uns Momente besonderer Gotteserfahrung bewahren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gut ist, sich das aufzuschreiben, vielleicht in einem Art Tagebuch. Vielleicht nennen wir es Gespräche und Erlebnisse mit Gott. Oder vielleicht machen wir uns auch ein Steinmal, wie es die Altvorderen in der Bibel immer getan haben, und setzen sie in unseren Garten oder auf die Terrasse und gestalten es ganz künstlerisch. Ich glaube, wir müssen uns das irgendwie manchmal sichtbar machen, welche Erlebnisse, welche Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben, um dann darauf zurückkommen zu können in Zeiten der Not. Für Jakob jedenfalls geht nach der Nacht der Angst wieder die Sonne auf, Licht und Leben. Nicht alles allerdings ist weggewischt. Ein paar Narben bleiben, ein Schmerz hier und da. Er hinkt. Manche Dinge in seinem Leben haben Spuren hinterlassen, die er für immer mit sich tragen wird. Doch er ist von Gott gesegnet, angenommen. Gott hat eine gute Zukunft für ihn. Ich denke, diese Erfahrung haben auch schon viele von uns hier gemacht. Manche Narben, die uns das Leben beigebracht hat, oder vielleicht auch wir selbst, die werden bleiben. Doch das Licht des Ostermorgens scheint auf uns und die Auferstehungskraft Jesu ist für uns da. Wir dürfen ein gutes, ein gelingendes Leben führen unter Gottes Segen. Wir brauchen unser Leben nicht mehr von Angst und Misstrauen regieren zu lassen. Denn unser himmlischer König ist stärker als all das. Von ihm heißt es im Buch Hiob: So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist. Und deinen Tisch füllt er mit Gutem. Ein Wort noch zum Schluss. Das Happy End steht noch aus mit Jakob und Esau. Jakob darf erleben, dass Gott Wort hält. Es kommt zwar zu der gefürchteten Begegnung mit seinem Bruder Esau, aber es geschieht das Wunder, mit dem Jakob fast nicht mehr gerechnet hat. Aus Genesis 33: Er ging vor ihnen her und neigte sich 7-mal zur Erde, bis er, also Jakob, zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen und herzte ihn und fiel ihm um den Hals und küsste ihn, und sie weinten. Und vielleicht erinnern wir uns da an einen Anklang aus einer neutestamentlichen Geschichte, wo der Vater dem verlorenen Sohn entgegenläuft und ihn umarmt und ihn zu Hause sein lässt. Vielleicht ist es ein bisschen zu weit übertragen, aber der Gedanke kommt einem, dass da so etwas anklingt. Ich bete. Herr, wir dürfen dir vertrauen, egal was unsere Gedanken sagen, was uns unser Herz sagt, wo es auch natürlich oft Zweifel hat oder Angst, Furcht oder Misstrauen. Herr, wir verstehen nicht alles, was in unserem Leben passiert. Wir verstehen nicht alles, was in der Welt passiert oder im Leben von lieben Menschen, die wir kennen. Und doch wollen wir an dir festhalten. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir halten an dir fest und wir bitten dich, dass wir auch mit dir jeden Tag neu in einen gesegneten Tag und in eine gesegnete Zukunft aufbrechen können. Amen.